Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, fällt es Ihnen leicht, einem anderen Menschen zu vergeben? Gibt es da Personen, Erfahrungen, Situationen, die in Ihnen aufpoppen, wenn Sie das Stichwort Vergebung hören? Vielleicht dieser geliebte Mensch, dem Sie so sehr vertraut haben und den Sie so nahe an sich herangelassen haben wie noch nie jemand zuvor und der Sie dann verraten hat. Ihm zu verzeihen schien Ihnen schlichtweg nicht möglich zu sein, denn er war noch nicht einmal bereit, ehrlich mit Ihnen über diesen Vertrauensbruch zu sprechen. Und Sie mussten sich schützen vor diesem Herzensbrecher. Und dennoch schmerzt diese Narbe vielleicht bis heute. Und sei es nur, wenn dieser sentimentale Song im Radio gespielt wird, der Sie sofort zurückführt in die glückliche Zeit vor dieser privaten Katastrophe. Oder diese elende Familiengeschichte rund um den Tod Ihres Angehörigen, als ganz unvermittelt in Ihrer Familie uralte Konflikte aufbrachen, alte Verletzungen, nicht bearbeitete Kränkungen und das alles mitten in der konfliktbeladenen Situation, wo es um Erbe und Nachlass ging. Unverzeihlich erschien Ihnen das, denn Sie waren beschäftigt damit, Abschied zu nehmen von diesem besonderen Menschen und vollauf von Ihrer Trauer absorbiert. Oder ist es die Erinnerung an den intriganten Kollegen bei der Arbeit, der Sie so gemobbt hat? Was der alles an Lügen hinter Ihrem Rücken erzählt hat, was der über Sie verbreitet hat und wie er Sie immer und immer wieder schikaniert hat? Falls Sie nicht zu den Menschen gehören, denen es in die Wiege gelegt ist, ganz leicht und großzügig vergeben zu können, liebe Gemeinde, dann befinden Sie sich in allerbester Gesellschaft. Den Jüngerinnen und Jüngern Jesu ging es an dieser Stelle kein Stück anders. Und dennoch gab Jesus seinen Leuten eine ziemlich provokative Empfehlung zum alltäglichen Umgang mit dem Vergeben. Er legte ihnen einen sehr ungewöhnlichen Lebensstil nahe. Im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel sind diese Worte aufbewahrt und wir hören, wie Jesus sagt: Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er umkehrt, vergib ihm, und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und sagte, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Die Jüngerinnen und Jünger, so erzählt das Evangelium in den folgenden Versen, haben das als absolute Überforderung gehört. Siebenmal einem Menschen zu vergeben, wenn er jedes Mal wieder vor ihnen steht und sagt, Entschuldigung. Und diese Überforderung mündet bei den Jüngern in die Bitte, dass Jesus ihnen doch bitte einen viel stärkeren Glauben schenken möge, damit sie so leben könnten. Wörtlich steht da, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr den Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Liebe Gemeinde, vielleicht hat jemand von Ihnen das Buch gelesen, Der Junge, der nicht hassen wollte. Dieses Buch beginnt mit einer Kindheitserinnerung des tschechischen Autors an seinen Großvater, der ihn maßregelte, weil der kleine Junge einen Riss an der Hauswand aufrieb, aufkratzte und ihn breiter und breiter werden ließ. Der Großvater erklärte dem Kind sehr ernsthaft, Risse sind wie Hass. Man vergrößert sie nicht, man repariert sie. Mich hat diese kleine Szene sehr angerührt, denn sie wird von Schlomo Graber in seinen Kindheitserinnerungen erzählt, der als Kind einen Todesmarsch der Nazis und drei Konzentrationslager Auschwitz, Fünf Eichen und ein KZ-Außenlager bei Görlitz überlebt hat. Mir ist beim Lesen seiner Lebenserinnerungen immer wieder der Atem gestockt, weil Schlomo Graber in solch einem Gestus des Understatements furchtbar kühl und sachlich und nüchtern Ungeheuerliches aus seinem Leben zu berichten hat. Ebenso hielt ich aber die Luft an, als viele, viele Jahre später in einem Interview ihm die Frage gestellt wurde, kann man Massenmördern wie den Nazis vergeben oder verzeihen? Ich hätte sehr verstanden, wenn Schlomo Graber diese Antwort schlichtweg verweigert hätte, als unerträglich. Schlomo Graber aber antwortete und sagte, lassen Sie es mich so sagen. Man kann und sollte verzeihen, wenn man sich vom Hass, aus welchem Grund auch immer, übermannen lässt, dann tut man sich selbst nichts Gutes. Hass ist wie ein Krebsgeschwür. Er frisst einen Menschen von innen her auf. Man schadet sich am meisten selbst, wenn man hasst. Ein Mensch, der hasst oder dauernd mit seinem Schicksal hadert, wird niemals glücklich sein im Leben und hat am Ende nie wirklich gelebt. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann man gewisse Dinge natürlich nicht verzeihen. Einem Hitler oder Himmler zum Beispiel habe ich niemals verziehen für das, was sie uns angetan haben. Ich breche das Interview-Zitat hier ab. Die meisten Menschen, denen so unsägliche Gewalt und großes Leid angetan worden ist, würden solch eine Interviewfrage vermutlich als zynisch abweisen, als menschenfeindlich. Und viele tief traumatisierte Menschen schaffen es nur zu überleben, weil sie diese Zorn, weil sie diese Wut in sich haben, die sie auf den Täter richten. Oder weil sie das Unsägliche, was ihnen widerfahren ist, versuchen ganz, ganz tief in sich zu verschließen und zu verdrängen, auch wenn ihnen das oft nur schwer gelingt. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die zwar auch unvorstellbare Gewalt erlebt haben und dennoch ihr Leben der Versöhnung und dem Vergeben gewidmet haben. Dieser Versuch zu vergeben bedeutet aber mitnichten auch zu vergessen. Schlomo Graber jedenfalls hat sein Leben dem gewidmet, dass er besonders mit Jugendlichen immer wieder ins Gespräch gekommen ist. Er, der Holocaust-Überlebende, ist in Schulen gegangen, hat das Gespräch gesucht, damit diese Zeit und diese Gewalt eben nicht vergessen wird. Das Interview mit Schlomo Graber hilft mir dennoch, die Empfehlung Jesu besser zu verstehen, auch wenn mein Leben ein ganz anderes und in vieler Weise viel einfacher ist. Täglich einem Menschen 7-mal zu vergeben. Es geht nicht um einen unendlich hohen, ja geradezu unerreichbaren moralischen Imperativ, den Jesus hier aufrichten würde. Es geht nicht um eine fromme Superleistung meinerseits, dass ich einem anderen Menschen etwas entgegenbringe, obwohl ich es eigentlich gar nicht kann. Nein, es geht um mich selbst. Es geht um meine verletzte Seele und um mein persönliches Lebensglück. Es geht tatsächlich darum, dass Hass sich wie ein Krebsgeschwür durch einen Menschen fressen kann und ein ganzes Leben vergiften kann. Jesus zeigt mir hier den möglichen Ausgang auf, um dieser dauernden Opferrolle im eigenen Leben zu entkommen. Nicht stecken zu bleiben, darin sich immerzu als Objekt zu begreifen, das ewige Opfer zu sein, dem andere Menschen oder das Schicksal so ungerecht und bitter mitgespielt haben, sondern stattdessen wieder in die Rolle des Subjekts zu schlüpfen, aktiv zu werden, mein Leben zu gestalten und es zurückzugewinnen, selbst zu handeln, Luft zum Atem zu bekommen, loszulassen und neu zu beginnen. Schlomo Graber wird in demselben Interview gefragt, kann man eigentlich Vergebung lernen? Und er antwortet darauf, nein, dann wäre ich nicht ehrlich. Aber Vergebung kann man üben. Man sollte es aus tiefster Überzeugung im Kleinen wie im Großen immer wieder üben. Viel zu oft im Leben sind wir erzürnt über andere Menschen und Dinge, die wir dann im Rückblick lediglich noch als Bagatellen betrachten. Mein Ratschlag ist es, mit diesen Bagatellen zu beginnen. Da kann man üben. Denn wer im Kleinen nicht vergeben lernt, der wird es im Großen niemals können. Insofern ist Vergeben also in einem gewissen Sinne doch erlernbar. Soweit dieses Interview. Die Jünger damals haben Jesus wohl tatsächlich falsch verstanden. Jesus empfiehlt seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern nicht einen ermüdenden, heroischen Lebensstil oder Glaubensstil. Sein Tipp lautet vielmehr: Versucht in eurem Alltag das Normale, das, was euch vor die Füße fällt. Übt 7-mal am Tag, einem anderen Menschen zu vergeben. Das ist eine hochwirksame Alltagsschule und es wird euer Leben verändern. Das trainiert. Aber macht es nicht auf die konfliktscheue, duckmäuserische Tour. Kehrt nichts unter den Teppich. Sagt, was Sache ist. Konfrontiert den anderen damit. Und vergesst dabei nicht, es geht weniger darum, dem anderen etwas Gutes zu tun, als sich selbst endlich von einer Bagatelle oder vielleicht sogar von einem schwierigen oder dunklen Kapitel der eigenen Biografie verabschieden zu können. Lasst euch ermuntern, einen Schlussstrich darunter zu ziehen. Dazu kann auch gehören, mir selbst zu verzeihen und einen Strich unter die immer wiederkehrenden Fragen zu ziehen: Warum habe ich das eigentlich mit mir machen lassen? Warum habe ich das denn nicht gemerkt, was da geschah? Wieso habe ich mich denn nicht gewehrt? Seid barmherzig mit euch selbst. Es kann eine schwere Last sein, die ich endlich ablege, wenn ich mir erlaube, auch mir selbst zu verzeihen und nicht länger rabiat mit mir selbst ins Gericht gehe. Eine große Erleichterung, eine große Entlastung wartet da auf mich. Da heilt etwas in mir. Da geht etwas zu Ende, da fängt etwas Neues an. Ich habe ein mächtiges Gummiband durchtrennt, das mich immer und immer wieder in meine Vergangenheit zurückgezogen hat. Ich kann es hinter mir lassen. Ein neuer Anfang. Denn wie sagte der Großvater von Schlomo Graber so richtig zu dem kleinen Jungen: Risse sind wie Hass. Man vergrößert sie nicht, man repariert sie. Und was ist mit dem, was ich mir nicht verzeihen kann? Dafür ist jedes Gebet, jeder Gottesdienst, jedes Sündenbekenntnis, jedes Abendmahl und jedes Vaterunser mit der Bitte: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die Gelegenheit, das Gott in die Hand zu drücken und es bei ihm zu lassen. Lassen Sie uns, liebe Gemeinde, zum Schluss noch einmal auf diesen eigenartigen Satz, den Jesus im heutigen Predigttext für uns bereithält, horchen. Ihn in uns nachklingen als seine Antwort auf die inständige Bitte der Jüngerin, ihren Glauben zu stärken. Ich finde ihn verblüffend. Jesus sagt: Wenn ihr den Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus, verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Wenn Vergeben weniger moralische Schwerstarbeit als vielmehr eine freundliche Einladung zu einem befreiten Leben ist, dann scheint das für den Glauben aus Sicht Jesu genauso zu gelten. Wenn ihr nur Glauben hättet wie ein Senfkorn. Da muss ich das klar machen. 700 Samenkörner gehen auf 1 Gramm. Winzig klein, mikroskopisch klein dieser Glauben. Und der versetzt einen Maulbeerfeigenbaum, in Palästina dafür bekannt, dass er ein unausrottbares Wurzelwerk hat und 600 Jahre alt werden kann, 25 Meter Schutzabstand zum Brunnen des Nachbarns nötig sind, damit das Wurzelwerk den Brunnen nicht beschädigt. Was ist das für ein heiteres und bizarres Wortspiel, in dem Jesus den ernsten und besorgten Bitten seiner Leute entgegenkommt? Kein geistliches Krafttraining, sondern lediglich eine fröhliche Zusage: Dein mickriger Glaube und deine kleine Kraft reichen, um so etwas Wunderliches auf dieser Welt geschehen zu lassen, wie einen Maulbeerfeigenbaum ins Meer zu versetzen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus seine Leute vergnügt und heiter bei diesem Wortspiel angelächelt hat. Und vielleicht hat er auch gezwinkert. Natürlich weiß Jesus, wie eingeschüchtert und ängstlich seine Leute sich oft fühlen. Aber sie sind es nicht. Sie sind nicht ohnmächtig. Sie sind nicht allein. Anmutig führt Jesus in diesem fast surrealen Bild mit dem riesigen Baum im Meer vor, dass es Dinge gibt, die sich nur in Gottes Möglichkeiten ereignen können. Aber dass die Initialzündung manchmal nichts mehr sein muss als ein winzig kleines Senfkorn. Berge versetzen, Bäume ins Meer pflanzen, das gehört eindeutig in das Reich Gottes. Aber der Impuls kann von so normalen Menschen mit kleiner Kraft und winzigem Glauben wie von uns ausgehen. In dieser Woche hat mich ein Bild ganz besonders beeindruckt. Es war das Foto von Maria Kolesnikova, eine der Hauptpersonen des gewaltfreien Widerstandes gegen das Unrechtsregime in Belarus. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen, liebe Gemeinde, als sie abgeschoben werden sollte über die ukrainische Grenze, um in Deutschland ins Exil zu gehen, hat sie sich dieser unfreiwilligen gewaltsamen Abschiebung entrissen und entzogen, indem sie ihren Pass zerrissen hat. Sie wollte bleiben. Bei den anderen Menschen in Belarus, sie wollte sich nicht unsichtbar machen lassen. Damit wurde sie zu einer Ikone des Widerstandes in Belarus. Und als vor einem Monat der Geheimprozess gegen sie begann, hat sie in einem Glaskäfig in dem Gerichtssaal, in dem der Prozess stattfand, unmittelbar bevor die Öffentlichkeit nach draußen geschickt wurde, für die Menschen in Belarus getanzt. Getanzt in diesem gläsernen Hochsicherheitskäfig. Und hat, das war immer ein Zeichen für ihren Widerstand, ein Herz geformt. Ein Herz als Zeichen der Gewaltlosigkeit. Und nun, einen Monat später, an diesem Montag, bei der Urteilsverkündung von 11 Jahren Straflager, formte Maria Kolesnikova in ihrem Käfig wieder solch ein Herz. Fröhlich, mutig, obwohl sie doch so ohnmächtig wirkte. Vielleicht ist das so ein Senfkorn-Glauben, von dem Jesus hier spricht. Der Glaube an das Reich Gottes. Der Glaube an die Veränderbarkeit der Welt. Und sei es mit Mitteln, die so klein und winzig und ohnmächtig zu sein scheinen, wie die Hoffnung und die Liebe und der Glaube. Lassen Sie uns, liebe Gemeinde, diesen Worten Jesu trauen, unsere Heiterkeit und unseren Lebensmut trainieren, indem wir uns und anderen vergeben lernen, aber auch unbekümmert und vertrauensvoll erleben, wie unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe, unser persönliches Leben und die große Welt verändern. Ein Senfkorn ist zäh. Es ist widerständig und vital genug, um im Großen und im Kleinen so Wundersames anzurichten, wie dass Maulbeerfeigenbäume ins Meer versetzt werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.